Fleisch und Glashaus melden sich zurück mit einer kurz- und knackigen Folge in der XXL-Version. Wir haben Themen im Gepäck, wie zum Beispiel folgende: Was sind die Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem Englisch? Wie soll die künftige von Friedrich Merz geführte Koalition in Deutschland heißen? Und außerdem gibt Martin mir ein paar aufschlussreiche und hilfreiche Tipps zu meinem neuen TikTok-Projekt. Also bleibt dran und genießt die Show.
Herr Doktor, kommen Sie schnell. Der Patient hat einen Herzstillstand und kann kaum noch atmen. Oh nein, wir müssen sofort handeln. Ich empfehle Ihnen, den Podcast Fleischer und Glashaus vorzuspielen. Das könnte seine Heilung fördern. Doktor, Fleischer und Glashaus ist ein unterhaltsamer Podcast. Aber bei einem Herzstillstand benötigen wir dringend medizinische Maßnahmen wie Defibrillation und kardiopulmonale Reanimation. Sie haben recht, lassen Sie uns sofort mit der Wiederbelebung beginnen. Fleischer und Glashaus ist ein Podcast und nicht zur Behandlung medizinischer Notfälle geeignet. Fleischer und Glashaus ist ein Podcast und nicht zur Behandlung medizinischer Notfälle geeignet.
Fleischer und Glashaus melden sich zurück nach einer kurzen Pause. Es war Zeit, mal ein bisschen Abstand zu nehmen von diesem Podcast. Aber jetzt sind wir umso brachialer zurück. Was war der Grund? Martins Vertrag ist ausgelaufen. Die Vertragsverhandlungen sind gescheitert. Und Martin hatte dann bei dem zweiten großen News-Format Fox News unterschrieben und ist in die USA rüber.
Für 2 Wochen.
Und dann währenddessen hatten wir aber trotzdem noch weiter an ihm rumgebaggert mit der Fleischer und Glashaus Redaktion und konnten ihn tatsächlich zurückgewinnen und deshalb ist er hier wieder heute an meiner Seite.
Ja, schön wieder da zu sein, finanziell schön.
Zahlen wir besser als Fox News?
Fox News war ein unbezahltes Praktikum.
Ah, okay, 2 Wochen unbezahltes Praktikum, Schülerpraktikum.
Ja, genau.
Aber hast du einiges mitgenommen? Du bist jetzt, also auch in den Vorgesprächen, du wirkst schon konservativer, populistischer ein bisschen von deinen Ansichten.
Ja.
Also ihr seht es jetzt nicht, aber er hat so eine rote Kappe auf. Was steht da drauf? Make America Great Again. Ja, steht ja gut.
Habe ich gesehen in Amerika, einen, der mit einer Maga-Cap rumgelaufen ist. Aber keine rote, sondern so eine schwarze mit goldener Schrift.
Ach krass.
War schon Next Level Maga.
Stark.
Soldier. Wie würde man Maga auf Englisch, amerikanisch sagen? Sagen die auch Maga?
Maga.
Maga?
Vielleicht, weiß ich nicht genau.
Ja, wir können direkt mal passend zum Thema, habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Und zwar geht es um britisches und amerikanisches Englisch.
Okay,
let's get it. Möchtest du Wörter raten?
Ja.
Wörter zuordnen? Okay, also ich sage immer beide Wörter auf Englisch und du ordnest sie jeweils.
Warte, Störgeräusche, Störgeräusche, Störgeräusche.
Tag. Der Polizeihubschrauber kreist hier. Der ist mir von Compton, LA hierher gefolgt.
Ja.
Und jetzt sucht er mich.
Hat wahrscheinlich auf halber Strecke mit Walfett
nachgetankt. Wieder nachgetankt, genau. Okay, also Wort 1. Was ist britisch, was ist American? Lift, Elevator.
Lift ist amerikanisch, Elevator ist englisch.
Falsch. Elevator amerikanisch, Lift British.
Okay.
Truck und Lorry.
Truck ist Amis, Lorry ist britisch.
Richtig. Holiday und Vacation.
Holiday ist Ami, Vacation ist britisch.
Falsch. Holiday. Krass. Holiday ist britisch.
Ah.
Apartment und Flat.
Flat, Amis, Apartment, Briten.
Es tut mir fast leid, hier zu sagen, aber
das ist... Weil das Ding ist mein, weißt du was, ich bin da gar nicht so drin. Das Einzige, was ich checke, ist dieses OU, Color und so weiter. Dann machen die Amis das U weg und die Briten lassen es dran. Ansonsten gehe ich da eher nach Gefühl. Und ich hätte in diesen Fällen immer gedacht, das, was so ein bisschen mehr casual klingt, sind die Amis. Und was so mehr formell klingt, das sind dann die Briten. Und Apartment zum Beispiel... Appartement, wie man ja zum Beispiel auch sagt, klingt für mich formeller und flat klingt so loggerlässig dahergesagt, wie es die Amis doch
Das stimmt.
gerne machen. Deswegen, und Holiday ist für mich auch eher so ein, gut, damit nachdenken, wie hätte man drauf kommen können, dass Holiday irgendwie eher so ein britischer Begriff ist. Okay, bisher habe ich richtig abgelost,
Ich,
aber.
äh, mir fällt dazu auch ein, wo du meintest, Amis haben eher so immer diese catchy Begriffe. Das fand ich auch interessant auf den Straßen, zumindest in LA, da bin ich nur Auto gefahren, woanders habe ich es jetzt bisher nicht beobachtet. Da steht ganz regelmäßig Pat Xing. Und auf den Straßen so mit, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das
Kann
bedeutet.
ich dir sagen, also es gibt ja hier in Hamburg Xing, ist ja diese Jobbörse, so ein Berufsnetzwerk, ähnlich wie LinkedIn.
Aber auf Deutsch.
Und die haben in den USA, ist halt LinkedIn schon so verbreitet, dass Xing sich da nicht durchsetzen kann, und da haben sie halt für Tiere eine Version durchgesetzt, wo Tiere sich vernetzen können, und das ist Pet Xing.
Ja, so könnte
Naja,
man
das
es
ist
auch.
wahrscheinlich, dass da Tiere kreuz irgendwie rüberlaufen können, ne?
Nee, nicht mehr Tiere. Es heißt Pedestrian Crossing,
Ah, okay.
Fußgänger Crossing.
Ja.
Und erstmal Fußgänger abgekürzt und dieses Crossing so abgekürzt mit Xing. Das fand ich spannend, so, weil in Deutschland wäre so, wenn man Christmas mit Xmas abkürzt, hat schon so eine gewisse kecke Note. So ist schon so ein bisschen was Außergewöhnliches, was ein bisschen Cooleres. Aber
Ja.
in Amerika ist das irgendwie so dieses Crossing. Ich meine, ist ja auch Englisch, ist logisch, dass das da nativer irgendwie in die Sprache eingebaut wird, aber es hat trotzdem so, ja, es ist so ein bisschen ästhetisch ansprechender als vieles, was so in Deutschland würde, wäre das dann eher so bürokratisch aufgeladen wahrscheinlich.
Ja, das stimmt.
Ja,
Wobei
okay.
hier, ich finde, wenn ich so Behördenbriefe in Deutschland bekomme, die sind auch immer flott formuliert mit vielen Slangbegriffen, viel auch so amerikanische Alliteration da
Ja.
drin. Auch teilweise Schimpfwörter habe ich letztens gehabt von der Behörde für Inneres und Sport, als sie mir den Strafzettel zugestellt haben.
Zahl den Fuffi, du Keck.
Ja,
So.
Mann, genau, soll ich.
Solche bekommt man, ja, das habe ich auch schon öfters so bekommen.
Ja, Mann.
Okay. Nee, weiter geht's. British oder amerikanisch? Q und Line.
Ja, allein amerikanisch Q ist britisch, Digga. Wenn der jetzt auch falsch ist, dann.
Nee, das ist
Weil
richtig.
Q, Digga, mit UE. Also, wenn
The
das. Da
Q.
würde doch kein Ami drauf kommen, sich das auszudenken.
Torch und Flashlight. Heidelberg. Torch kommt aus Heidelberg.
Ja. Okay. Also, so nach meinem Instinkt wäre dann Flashlight. Oh, das ist schwer. Ich sag, Flashlight sind die Amis und Torch sind die Briten.
Richtig.
Weil Flashlight ist ein bisschen stumpfer.
Wahrscheinlich heißt Torch dann Fackel trotzdem auf Amerikanisch. Torch,
Ja.
wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Sweets und Candy.
Candy sind die Amis und Sweets sind die Briten.
Richtig. Postcode und Zipcode.
Zipcode sind die Amis, Postcode sind die Briten.
Garbage und Rubbish. Richtig war übrigens Postcode und Zipcode. Zipcode ist Ami.
Ja.
Rubbish
Rubbish.
und Garbage.
Also ich hätte es gerade andersrum gedacht, aber ich erinnere, wie ich in Oxford war und mit den Briten gechillt habe und die haben Rubbish gesagt. Ich sage, Rubbish sind die Briten.
Ja, Rubbish sind die
Ja,
Briten.
Garbage sind die Amis.
Bonnet und Hood.
Hood sind die Amis.
Ja, die sind Hood, sowohl was das Ghetto als auch was die Motorhaube betrifft.
Ja.
Und das letzte, Trunk und Boot.
Trunk ist, sind die Amis. Haben wir ja beim Eminem-Song mitbekommen, in der letzten Strophe. That's my girlfriend screaming in the trunk. Von My tea's gone cold, I'm wondering why.
Stan.
Stan, genau. Bei Stan ist die Girlfriend ja in den Kofferraum eingesperrt am Ende, und dann fährt er die Brücke runter. Dramatische Geschichte. Hört euch den Song
Rest in
gerne nochmal
Peace,
an. Rest in Peace.
hört euch den Song an, das ist
Ja, aber
ein Geheimtipp.
ich habe mir zuletzt auch noch mal die Dido-Sachen angehört.
White Flag.
White Flag und Thank You ist ja quasi das Original von Stan, woraus die Hook dann sozusagen gesampelt, beziehungsweise sie hat das ja neu eingesungen, aber das ist ja ein Teil der Strophe aus dem Song Thank You von Dido, der dann als Refrain in dem Eminem-Song Stan verwendet wird. Und auch tolle Songs.
Ja, die ist ja berühmt geworden erst durch Stan, ne? Also,
Ja, und
er
auch
hat sie
eigentlich
berühmt
irgendwie,
gemacht.
man fragt sich, wie er das gespottet hat, dass das jetzt die Hook für den Song ist, ne? Weil Das ist halt ja diese Stalker-Story, wie irgendwie ein Fan ihm hinterherläuft und ihn stalkt und das dann alles ein bisschen zu wild wird. Und die Hook hat ja thematisch damit nichts zu tun.
Ja.
Aber wie man das so, wie man da drauf kommt, von so einem unknown Künstler wie oder Künstlerin wie Dido aus irgendeiner Strophe so ein Stück rauszunehmen, was ja erstmal intuitiv thematisch gar nicht so richtig passend ist, aber genau das Richtige ist, um das zum Hit zu machen, auf jeden Fall irgendwie Magic.
Ja, inhaltlich passt es ja also wirklich gar nicht.
Nee.
Your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. Ist das das? Ist
Ja.
dann Stan, der mit dem Bild von Eminem an seiner Wand denkt, ist nicht so schlimm, aber am Ende ist es ja genau deswegen gerade noch mal schlimmer eigentlich.
Ja. Schon komisch. Aber es bringt halt irgendwie den Vibe rüber.
Wie heißt noch mal sein Little Brother, der gewartet hat
Weißt
im
du,
He's only 6 years
so,
old.
waiting in the blistering cold.
Der in der Kälte gewartet
Ja, er hat
hat.
in der Kälte gewartet.
Matthew.
Vielleicht heißt er Matthew. Ja,
Ist es
Matthew.
Matthew?
Ja, er ist Matthew. Er ist Matthew. Schöne Grüße an Matthew.
Schöne Grüße an Matthew und an Stan. Ist Stan am Ende auch gestorben oder nur seine Freundin? Er auch, ne?
Er ist halt irgendwie die Brücke runtergebrettert, ne, mit seiner Corvette. Geil, Mann. Oh, ich bin schon ein bisschen tipsy, aber jetzt habe ich auch Bock, einfach noch einen zu trinken. Wir haben die große Reunited-Folge, die Sonne scheint draußen. Wollen wir Tipsy-Folge machen, ein
Noch ein
bisschen
Chivas.
einfach noch ein Chivas uns rein dribbeln? Oder meinst du, wir sollten seriös bleiben?
Nee, lass uns noch ein Chivas einschenken.
Bist du schon dabei, ne? Weil ihr müsst wissen, wir haben uns auch länger nicht gesehen, ne? Wir sind hier wirklich, sagen wir mal, voller Energie in diesen Podcast jetzt reingestartet. Und da geht es manchmal mit einem auch ein bisschen durch. Und man trinkt jetzt hier noch einen zweiten Chivas Regal.
Ist eher ein Bodenbenetzter.
Ja, Mann, aber dafür war der
Cheers.
Cheers, der erste umso saftiger.
Was hältst du eigentlich von Sahide? Zahide.
Gib mir nochmal Kontext.
Ist gerade so auf TikTok
Ah, ja, doch,
so
ich
ein
weiß, ich weiß.
Phänomen
Sie
wie.
macht so, sie macht Shirin David, aber als 15-Jährige. Oder eher Bad Moms J, bis eher Bad Moms J auf ein paar Jahre jünger. Ich finde es eigentlich cool.
Ballert auf lautlos, fuck the cap, I ate.
Ich finde es cool, aber ich erwische mich dabei, das manchmal dann zu analytisch zu denken und denke mir, okay, das wirkt so ein bisschen wie Industrieprodukt auf mich.
Ja, also sie sagt ja in einer Zeile auch irgendwie scheiß auf eure Meinung, weil das Serdar Abi sagt. Und Serdar Abi ist von ihrem.
Ist ja das so Mundschuh.
Vielleicht ist es dieselbe Person, ich glaube eher nicht, aber die gehört zu so einem Tanzkollektiv aus Berlin, Lunatics. Bleibe Lunatics loyal, rappt sie auch an einer Stelle. Und das ist ja so ein Tanzcrew. Sie hat auch angefangen mit Tanzvideos auf TikTok und hat jetzt drei, zwei oder drei Songs gemacht. Und die sind ziemlich durch die Decke gegangen. Also sowohl auf TikTok als auch auf anderen Plattformen haben die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie ist, wie du schon sagst, sie ist 14 Jahre alt und hat diese Lieder gemacht. Und ja, wird auch sehr viel gehatet im Internet natürlich. Gerade die Rap-Community ist ja und Internet generell ist natürlich auch sehr toxisch, wenn dann da so ein junges Mädchen um die Ecke kommt, was vielleicht ja jetzt keine Kollegah-Reimketten am Start hat oder andere Angriffsfläche liefert, was ja leicht getan ist, hat sie, also sie hat auch, glaube ich, viel Aufmerksamkeit durch Hate Farming quasi bekommen. Aber ja, auch sehr viele Fans. Und ich muss sagen, ich finde es auch, es ist so ein bisschen so Musik für Kinder oder Jugendliche oder so, aber was auch Erwachsene oder Leute in unserem Alter quasi witzig finden können, gerade weil sie dann in einem Song hat sie auch so Haftbefehl-Anspielungen und so. Hab mich dann, würde ich dann so vergleichen mit diesem Nashorn, Dicker, weißt du, der halt so Kindermusik macht, aber, oder deine Freunde, aber was auch ältere Leute witzig finden.
Ja.
Ja, aber in ihrem Fall halt auch auf gewisse Weise authentisch, weil sie ist halt jung. Sie ist
Aber wie
halt
siehst du das
14.
Risiko, was mir immer mehr jetzt passiert ist, dass TikTok ist ja, wenn Songs über TikTok viral gehen, genauso wie irgendwie Songschnipsel, die dann für spezifische Styles immer verwendet werden, dass das dann halt catchy auf diesen TikTok passt, aber dass man sich niemals dann den, dass der Song eigentlich verbrannt ist dadurch. Mhm. Weißt du? Weil dann ist, hat es einfach nicht die Wertigkeit eines ganzen Songs und man würde sich das nicht bei Spotify anhören. So wirkt das auf mich manchmal. Ein bisschen den Charakter hatte das für mich. Ähnlich wäre das übrigens, also ich habe mir das auch bei TikTok angesehen und dann auch gedacht, okay, irgendwie catchy als TikTok und dann swipet man weiter und fand es unterhaltsam, aber man würde sich nicht den Song anhören. Das ist so ein bisschen die Problematik, in der auch dieser Philo steckt, meines Erachtens. Mhm. Weil der ist ja nicht so TikTok-mäßig, sondern eher Twitch ist seine Plattform und YouTube. Und der hat ja so den Style, dass er quasi die Songs dann live mit seiner Community produziert. Und da auch schon einige Hits bei entstanden sind, zum Beispiel zur EM hat er diesen Song Rasenschach gemacht. Und jetzt aktuell hat er einen Track gemeinsam mit Icky Mel.
So ein 80s-mäßigen.
So ein 80s-mäßigen Song.
Ja, ist auch cool, finde ich.
Ist also cool, ist auf jeden Fall, finde ich auch. Und auch gerade dieses ganze, dieses Entwicklungsding, ich gucke mir das super gern bei YouTube an, wie dann so die Reime entstehen und irgendjemand aus der Community schreibt was und er feiert das derbe ab und rappt das dann ein und so. Und dann hat man sogar Ohrwurm davon, was er da macht. Aber irgendwie ist es dafür als kompletter Song verbrannt für mich.
Ja, verstehe ich voll. Gerade wenn man es schon so oft irgendwie immer den einen Ausschnitt gehört hat, und da so verschiedene, auch teilweise lustige Videokonzepte zugesehen hat auf TikTok, dann, ja, dann ist der Song irgendwie verbrannt, schon durchgehört, bevor man überhaupt den ganzen Song sich angehört hat.
Ja, mhm. Ähnlich wie wenn man früher zum Beispiel, wenn ein Song für eine TV-Werbung verwendet wurde.
Stimmt.
Weißt du, dann hast du den gleichen Song, der wird halt bei einem 20 Sekunden TV-Spot verwendet. Dann findet man das, hat man auch vielleicht einen Ohrwurm danach, aber würdest du dir danach auch nicht mehr bei Spotify anhören.
Ja, aber ich würde da noch ein bisschen differenzieren, weil, also zum Beispiel, Sahide ist ja, wie ich eben schon meinte, ist einfach auch eher ein bisschen für eine, glaube ich, sehr junge Zielgruppe gemacht und die hat 3 Songs oder so, da sind mittlerweile 4, wenn es mittlerweile 4, 5 sind, aber die ist ja echt so musikalisch noch voll am Anfang ihrer Karriere und diese Songs sind ja jetzt, ja, sind auch eher darauf gemacht, irgendwie ihre Persönlichkeit wieder zu spiegeln. Es ist musikalisch jetzt nicht so, noch nicht so komplett ausgereift bis zum geht nicht mehr. Philo ist schon ein bisschen weiter, aber auch seine Musik, finde ich, funktioniert natürlich auch sehr mit seiner Internet-Persona zusammen. Dann baut er im Stream diesen Song, ja. Der dann zwar auch, es sind dann gute Songs, so wie dieser Rasenschach ist ja auch irgendwie, also ist, was heißt, ist auch witzig, so ist auch okayer Rap-Song, sag ich jetzt mal. Und da tritt dieser Effekt, glaube ich, eher ein, dass der im Internet mit dem TikTok gut funktioniert und irgendwie auch dann viral geht und so. Aber dann auf Spotify nicht ganz so gut. Aber zum Beispiel, wenn du dir anguckst, Doechii hat ja auch gerade diesen Anxiety. Ja. Das ist ja auch voll der TikTok-Hype.
Ja, ja, total. Aber auch verbrannt für mich. Also der Song ist, geht übelst ab, auch als Single. Hm. Das stimmt, da, das sind beide. Und fairerweise der Icky Mel Song mit Philo ist auch gechartet auf Platz 10 oder sowas.
Ja, ich meine, es geht ja
jetzt also es kann eher funktionieren. Aus meiner subjektiven Warnung ist der Doechii Song auch verbrannt.
Geht ja jetzt eher auch um subjektiv, also weil die ja. Songs sind wahrscheinlich alle sehr erfolgreich so, ne? Also ja. Das ist ja auch einfach der Weg heutzutage oftmals, also meistens sogar wahrscheinlich, dass man den über TikTok zu einem TikTok-Hype macht und dass er dadurch dann groß wird als Single. Mm, ja, den Doechii-Song, ja, würde ich, finde ich, ist jetzt noch nicht so verbrannt, aber ist auch wiederum, es ist alles, ist auch wiederum Sample vom älteren Song, ne? Also,
ja.
Es ist dann, finde ich, auch nochmal wieder was anderes. Aber da finde ich, das ist schon weniger verbrannt als so ein Sahide-Song. Oder ja, nicht mal verbrannt, sondern positiv ausgedrückt, wenn man sagt, es ist, wenn man den Song hört, einfach weniger Connection nochmal da als zu diesen TikToks, wo man bei Sahide sagt, okay, ihre Musik ist wirklich einfach ein Add-on oder ein gleichwertiges Content-Piece, was sie macht, wie ihre TikTok-Videos. Es ist so auf einer Ebene und bei Doechii ist es wirklich eigentlich ihre Musik und das alles, was mit TikTok drumherum passiert, das ist so ein organischer Nebeneffekt.
Ja, in dem Fall ist es ein organischer Nebeneffekt, der vielleicht fast nachteilig ist, dadurch, also verliert der Song für
als
mich
Konsument,
persönlich.
Ja,
als Konsument verliert der Song.
Für sie ist es absolut.
Für sie ist Vorteil. Es natürlich vom Vorteil und sie macht übertrieben krasse Musik. Also,
es ist ja auch bei ihr, es ist ja auch so, ich glaube auf dem Album, ist es, ich weiß nicht, ob es der einzige Popsong ist, aber sie hat ja auf jeden Fall, andere Songs sind ja so Todesrap-mäßig, also so null kommerziell im klassischen Sinne, dass es wirklich so Wu-Tang-mäßig eigentlich ist, ja, was sie sonst macht. Und dieser Anxiety-Song ist natürlich komplett, ja, ein Pop-Song.
Ich habe jetzt auch einen neuen TikTok-Channel, den ich starten werde. Ich kann das schon mal grob anteasen hier. Und zwar...
Diesmal mit Teaser richtig hier bei uns.
Mit Teaser.
Wir gehen es jetzt auch anders nochmal an mit unserem TikTok-Game.
Ja, Mauli hat mal einen Song gemacht. Wenn du willst, dass es erfolgreich ist, dann sag's keinem. Ich weiß nicht mehr genau. Geheimrezept heißt der Song.
Das haben wir ja letztes Mal gemacht mit unseren TikTok-Projekten. Das hat nicht geklappt.
Hat deswegen nicht funktioniert.
Neue.
Und deswegen genau das. Wir haben eigentlich auf Mauli gehört. Hat nicht funktioniert.
Mauli ist ja auch ein cooler Typ eigentlich, aber jetzt erfolgstechnisch auch nicht unbedingt das Maß aller Dinge.
Ja, leider. Er hätte es verdient. Aber
deswegen
er ist wirklich maximal unerfolgreich.
Haben wir uns, hast du dir da vielleicht an der Stelle oder wir uns vielleicht das falsche Vorbild genommen.
Stimmt. Also, jetzt posaune ich's raus in die Welt. Mein neuer TikTok-Channel, den gibt's noch nicht. Ihr könnt euch jetzt theoretisch, wenn ihr findet, ihr seid selber schon den Namen safen, brauche ich dann einen neuen. Kajakboy oder Waterboy. Ich bin der Waterboy. Ich habe mir mein Kajak bestellt. Ich bin jetzt auf der Alster unterwegs. Mit meinem Kajak. Erste Tour hier vom Albi-Kanal bis zur Alsterfontäne. Und dann berichte ich so live, zeig ein paar Vögel, erzähle so ein paar lustige Geschichten, kurz geschnitten. Und am Ende Alsterfontäne, vielleicht, ich muss mal gucken, ob ich reinspringe noch als großes Finale.
Mhm.
Aber da sehe ich das Risiko, dass ich nicht wieder reinkomme. Ne? Im Schlauchboot kommt man wieder rein, weil hat ein bisschen mehr Fläche und es ist nicht so instabil. Aber mal gucken, wäre auch witzig für den Content, wenn ich nicht wieder reinkomme und an Land schwimmen muss. Damit starte ich rein, dann fahre ich in den Stadtpark. Ich erkunde hier jetzt zu Wasser die ganzen kleinen Kanäle rund um die Alster und werde euch damit Content bezirzen.
Ja, finde ich sehr gut. Sehr gutes Konzept.
Ja, ich habe mir jetzt mein Kajak bestellt. Das hat auch schon so Kamerahaltung. Dann mache ich eine... Quasi filme ich irgendwie in beide Richtungen. Gibt ja irgendwelche Apps, wo du in beide Richtungen filmen kannst. Vielleicht vorne an der Spitze würde ich noch so eine Action-Cam draufpacken.
Mhm.
Und dann habe ich eigentlich meine Perspektiven.
Ja.
Und dann quasselt man so ein bisschen. Quasselt man ein bisschen Scheiß. Quasselt man vielleicht ein bisschen was Sinnvolles so. Und dann kurz und knackig geschnitten, boom.
Ja, eine Action-Cam wäre gut. Kannst ja auch irgendein älteres Modell nehmen, ne? Das ist... ja, qualitätsmäßig nicht so... Vielleicht eine 360-Cam auch vorne... Wenn du vorne einen 360-Cam hast, hast du halt den Vorteil, dass du jeden einzelnen Winkel schon mal hast. Oder, oder also nicht Winkel, aber jede Richtung abdeckst. Also kannst dich selber dann am Ende reinschneiden oder den Weg, in den du fährst.
Aber das macht es dann natürlich cuttingseitig anspruchsvoller, ne?
Ja.
Weil so ein, also ich persönlich als absoluter Laie, der zweimal irgendwelche Fleisch- und Glashaus-TikToks geschnibbelt hat bisher, wüsste jetzt mit einer Videodatei, die von der GoPro kommt, erstmal intuitiv mehr anzufangen, als mit irgendeiner 360-Grad-Geschichte, wo ich dann da noch mehr rumfriemeln muss.
Ja, es ist relativ intuitiv, würde ich sagen. Da hast du halt auch die Apps, wo du dir dann, du hast dann diesen 360-Grad-Clip und kannst dir dann jeweils die Clips ausspielen, wenn du dann, beispielsweise du hast einen 5-Minuten-Clip, wie du mit dem Kajak zu dieser Alsterfontäne fährst, dann schaust du den durch in der App und dann exportierst du dir einmal als Video 5 Sekunden, wie man dich sieht, wie du paddelst und dann gehst du einen Moment weiter, drehst die Kamera um in dieser App und hast dann sozusagen dein POV, deine Fahrtrichtung nochmal, wie du auf die Alsterfontäne zufährst. Also ja, es ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert beim Cutten. Entweder man macht es sich aufwendiger, weil man so viel Videomaterial hat, oder und dann alles durchgucken muss, alles archivieren muss und so weiter. Dadurch hat man den Aufwand, oder man hat den Aufwand am Ende, weil man zu wenig hat und sozusagen sich aus dem Material, was man hat, irgendwie auf Biegen und Brechen seine Story zurechtschneiden muss. Also wenn du, ja, Also ich glaube, so eine 360-Cam die ganze Zeit mitlaufen lassen, das sorgt natürlich für Speicherplatz, muss man gucken, in welchem Format man das recordet, dass es noch einigermaßen handlich ist. Aber wenn man dann weiß, okay, ich suche mir hier den einen, wie ich eben meinte, den einen Moment, wo ich ruder, den einen Moment, der ein bisschen die Strecke zeigt, das, glaube ich,
Ja.
wäre schon sinnvoll.
Und dann zweite Kamera direkt, also einfach Handycam parallel, oder würdest du sagen, das reicht schon vorne einfach eine Actioncam drauf? Weil ich will ja auch mit
Nee.
Ton haben, ne? Eigentlich.
Ja, also ich würde wahrscheinlich am Ende eh noch eine Tonspur drüber machen, wo du sagst, wo du halt dein geschnittenes Video nochmal kommentierst.
Weiß nicht, ich hatte eher so gesehen, ich hätte, also habe ich auch überlegt,
Eine Off-Stimme eigentlich,
so
eine
eine
klassische.
Off-Stimme drauf, das wäre ein Ansatz. Aber ich finde eigentlich, wenn man so in der Situation kommentiert und zum Beispiel kommt ein Schwan vorbei und man gibt dem irgendeinen dusseligen Namen und denkt sich irgendeine Scheißgeschichte dazu aus, dachte ich, dass es noch so ein bisschen mehr in the moment Storytelling ist, als wenn man es im Nachhinein mit einer Off-Stimme macht, weißt
Ja, beides würde ich mal kombinieren auf jeden Fall.
du?
Also,
Ah,
dass man dann
okay.
sagt, yo, ich bin Florian, ich bin der Kajakboy, ich bin hier losgefahren mit meinem kaputten Kajak und dann ist sozusagen im Tonschnitt, sieht man dich, wie du dich selber filmst und dann hier, das ist schon komplett Schrott, das Kajak. Ja, gut, und dann wieder aus dem Off, ja gut, es war schon ziemlich Schrott, aber ich bin trotzdem los. Weißt du, dass
Ja.
man diese Momente dann, diese realen Momente dann noch damit unterbringt?
Ja, okay, verstehe.
Und was noch geil wäre, wäre so eine, wenn du so einen POV-Blick hättest halt irgendwie. Also entweder wäre das dann auch wieder, ja, es wären immer viele Kameras.
Wenn ich auf dem Kopf noch
Ist ein
eine
schnell, ja,
GoPro
entweder
hätte.
das, eine Ko auf dem Go Kopf eine GoPro. Ich weiß nicht, was so GoPros, ältere GoPros, ob man die sich
Ist GoPro,
einfach
würdest du sagen,
so.
bei Actioncams, ist es das Nonplusultra? Weil es gibt ja mittlerweile ganz viele Anbieter, die Actioncams machen, ne?
Ja. Gute Frage und ich würde sagen eher nein. GoPro wurde schon ein bisschen der Rang abgelaufen. Ich glaube, so diese Standard-GoPro, also es gibt halt Action-Cams 360 Grad und GoPros. Also
Ja.
GoPros jetzt mal als Markenstandardbegriff, also wie man sich eine klassische GoPro einfällt, eine kleine Weitwinkelkamera, die nass werden kann, sag ich mal, die
Ja,
man.
ja.
Und da ist, glaube ich, GoPro immer noch ganz gut in diesem Standardmodell, aber GoPro hat halt auch 360-Grad-Kameras gemacht und da ist aber Insta360 besser. Die sind kleiner und bessere Qualität.
Und was kostet so ein Ding? 500 € oder so, ne? Wahrscheinlich.
Ja, das neueste Modell kostet wahrscheinlich so 300 bis 500 €. Ich habe aber eine 360-Cam, könnte ich dir, glaube ich, könnte ich dir allein auf jeden Fall für die ersten Momente. Ich habe auch nur eine. Ich habe eine GoPro, weil ich auch den. Deswegen ist es eine gute Frage, weil ich so, als ich mir die geholt habe, habe ich jetzt nicht so viel Research betrieben und da habe ich einfach gesehen, GoPro hat eine 360-Grad-Cam. GoPro kenne ich irgendwie schon seit Jahren für Action-Cams und es war irgendwie immer so der Markt, der Erfinder ja eigentlich von dem Thema.
Ja.
Und dann habe ich aber diese 360-Grad-GoPro Max geholt. Und dann, die ist auch okay so, ne? Damit kann man gut Sachen machen, aber im Endeffekt ist da eigentlich die Insta oder Instax 360, so das ist
Ja, da habe ich auch
der
irgendwo,
Marktführer,
habe
ja,
ich
das ist so die
gesehen.
Standard-Cam auch.
Ja, ich glaube, ich muss halt irgendwie die richtige Balance finden aus, dass ich nicht, das nicht zu komplex baue, weil mein Skillset halt relativ begrenzt ist, was das angeht. Das nimmt natürlich zu, wenn man ab und zu die Videos geschnitten hat, dann wird man natürlich schneller und so weiter. Aber man muss halt auch out, wenn du TikTok machst, musst du halt auch, ich hätte Bock eigentlich reinzugehen und einen Monat dann aber auch 15 Videos zu machen oder sowas, weißt du? Das mal auszuprobieren und dann geht man einfach jeden Abend auf die Alster 2, 3 Stunden und macht irgendwas. Oder vielleicht geht man mal am Wochenende an die Ostsee und macht da irgendwas. Und dann muss man natürlich das alles noch schneiden. Aber ja, stay tuned, da wird was auf euch zukommen.
Ja, was ich auf jeden Fall da empfehlen würde, so produktionstechnisch, sage ich mal, dass du immer quasi schon ein Basic-Skript, was funktioniert, im Kopf hast, dass du halt weißt, okay, du brauchst ein Bild, Selfie-Cam, wie du einsteigst ins Boot oder wie du das Boot ins Wasser schiebst. Dann brauchst du ein Bild, wie du ruderst. Dann brauchst du ein Bild, der Gegenschuss, wie man die Bootsspitze sieht, wie sie durchs Wasser fährt auf den auf die Fontäne zu. Dann brauchst du ein Bild von der Fontäne, ein Bild, wie du reinspringst und so, dass du schon so weißt, okay, so baue ich mein Video auf. Und dann hast du schon den grundlegenden Aufbau und solche Szenen wie, dann ist ein Schwan mir nahe gekommen, den habe ich auch noch mitgenommen. Dann so spontane Sachen, dann ist mein Boot einmal hier umgekippt und keine
Ja.
Ahnung, irgendein Crash oder was auch immer. Ein Alsterdampfer ist dir zu nahe gekommen. Die hat man dann noch so als Add-on, die man dann noch mit reinsteigen kann, aber dass man so dieses grundsätzliche Skript schon so genau wie möglich im Kopf hat, dass man das nur abhaken muss und alles, was drumherum kommt, die ganze Kreativität funktioniert dann von selbst.
Bisschen wie dein Supermarktkonzept, ne, wo du auch sagst, man braucht die
Ich
Liste
glaube,
immer.
ich habe das genauso auch schon mal erzählt vor 100 Folgen hier im Pod, vor wahrscheinlich sogar ziemlich genau 100 Folgen habe ich dieses Konzept von Skript. Habe ich ja sogar auch selber mit Supermarkt damals gleichgesetzt.
Ja. Okay, spannend, guter Input.
Und was
Und was
natürlich.
würdest du sagen, die Handy, also weil ich habe jetzt extra, ich habe mich natürlich umgeschaut, Inflatable Kayaks, habe mir jetzt meins bestellt, habe jetzt nicht das billigste Modell genommen, aber jetzt auch nicht Endlevel. Und was auch irgendwie portable ist, was man irgendwie einfach mitnehmen kann und so. Aber ein überzeugender Faktor für mich war, dass er schon so einen Ständer hat, wo du dein Handy reinpacken kannst.
Schon mit Halterung
Mit
direkt mit.
Halterung und alles schon drin. Und ich bräuchte, und vorne gibt es auch so einen Griff, wo man gut eine GoPro befestigen könnte. Und dann dachte ich, okay, dann hätte ich schon mal zwei Kameraoptionen. Aber würdest du komplett, wenn du zum Beispiel, wenn ich eine POV-Cam hätte und vorne 360-Grad-Cam angenommen, bräuchte ich dann überhaupt noch eine Handycam?
Doch, doch, auf jeden Fall. Umso
Ja.
mehr, umso besser.
Ja, okay.
Also, doch, das würde ich schon machen. Gerade auch so einmal die Handycam, die wäre dann so auf dich gerichtet, Selfie-Cam-mäßig.
Ich habe geguckt, es gibt ja auch Apps, wo du einfach beide Seiten gleichzeitig recorden kannst.
Okay.
So wäre mein Ansatz. Das Ding ist, da ist ein bisschen die Frage, sowohl bei den GoPros als auch bei Handy, Akkuleistung und Speicher, ne? Also wenn du zum Beispiel bei Handy dauerhaft beide Cams recordest, eine Stunde über die Alster fährst, dann ballert das schon Akku und Speicherplatz weg, ne?
Ah, du brauchst ein Powerbank auf jeden Fall.
Ja, ich muss mir da das perfekte Setup bauen und da mal reingehen. Jetzt gerade ein bisschen Umzugsstress, aber eigentlich will ich im April das noch angehen.
Ja, nee, da musst du, aber was brauchst du? Du musst halt gucken, was für Perspektiven du brauchst. Du brauchst am besten eine, die so den Weg zeigt, eine, die auf dich gerichtet ist und dann noch irgendwas für Details, so dass du. Wenn du den Schwan dann siehst, dass du nochmal direkt auf ihn raufhalten kannst.
Ja,
So,
genau. Da, ja, das stimmt. Das brauche ich halt auch
ist dann so
eigentlich.
ein bisschen POV, aber da kannst du ja das
Kann
Handy
ich
dann
Handy
einfach
nehmen
aus
und
der
dann so Dings.
Halterung.
Handy hat halt nicht die, gerade bei so Naturaufnahmen ist, finde ich halt, Quali schon entscheidend, ne? Also ich habe mich so ein bisschen angeguckt, was so TikTok-Content, Kajak-TikTok-Content, wie die in Island auf irgendwelchen Gletscherseen unterwegs sind und so. Das sind halt auch, das lebt davon, dass es einfach brachiale Aufnahmen sind, die vielleicht auch gut gegradet sind, also weiß ich jetzt nicht genau, aber da habe ich ein bisschen die Fürchtung, dass es vielleicht Handycam dafür zu wenig ist.
Also, ich
Müsste ich schon
glaube,
planen, ne?
die Hamburger Alster und wenn man da vor der Fontäne steht,
Geht auch mit einer
ich
Handycam.
glaube, das kriegt man mit dem iPhone schon gut recorded. Das ist noch, natürlich nochmal was anderes, als wenn man so richtig die cineastischen Slow-Mo-Aufnahmen mit irgendeiner Kamera macht,
Ja,
aber.
okay, aber da bin ich eh nicht, da sehe ich mich eh nicht.
Ich glaube, mit Actioncams und iPhones ist man da erstmal gut aufgestellt.
Ja, nice.
Und dieses, was du auch schon meintest, wenn du 15 Videos im Monat machst, dass du halt so eine Serie da reinbekommst, ne? Es gibt ja auf Instagram zum Beispiel habe ich einen Creator beobachtet, der ist so gegen Ende letzten Jahres, ist er so ziemlich schnell groß geworden. Andy Zinkler oder Andy Ziegler oder so heißt der, der hat so ein Format gemacht, Andys Brotdose, 100 Tage lang alles, was ich so esse. Und er hat halt jeden Tag so einen Mini-Vlog gemacht auf Reels, wo er dann immer, heute ging's los mit dem Filterkaffee, dann bin ich los zu meiner Arbeit. Hat halt nebenbei, was er isst, hat er immer noch so sein Lifestyle, sein Leben, Tagesablauf dokumentiert. Und Zuerst hat er auch noch im Restaurant gearbeitet, die ersten 100 Tage. Und dann hat er eine kurze Pause. Und jetzt kommt gerade Staffel 2, 100 Tage lang alles, was ich so esse. Und da hat sich schon sein Lifestyle so verändert, dass er jetzt mittlerweile Influencer ist und davon so dann lebt. Das hat ehrlich gesagt das Format auch ein bisschen uninteressanter gemacht. Zumindest für mich. Und er hat das auch beschrieben. In anderen anderen Leuten ging es auch so. Weil er halt früher war so in seinem normalen Leben und hat das nebenbei gemacht und jetzt ist er halt so Influencer und macht ganz andere Sachen, ist nicht mehr jeden Tag da am Arbeiten. Also hat es mich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen verloren, auch wenn ich hier und da immer noch reingucke. Aber er war halt, vielleicht seine grundsätzliche Reichweite ist vielleicht auch gestiegen, aber grundsätzlich fand ich das halt spannend zu sehen, weil er dieses Konzept hatte, 100 Tage lang alles, was ich so esse, heute Tag 54. Und man wusste halt, man folgt ihm und man hat dann noch, man weiß, morgen kommt wieder das Video und es geht so weiter, noch 100 Tage lang. Man vervollständigt sozusagen etwas, indem man ihm folgt. Und das war, ist, glaube ich, so ein mit dem Faktor, dass er einfach ein unterhaltsamer Typ ist und irgendwie seine Videos cool waren, dass man dadurch halt noch die Follower auch wirklich bekommen hat.
Verstehe. Ja, okay. Muss ich noch ein bisschen an der Konzeption feilen?
Aber das Grundding finde ich ist geil. Der Kajakboy, wenn man immer so die verschiedenen Ziele hat, gibt ja auch viel her hier in Hamburg. Kannst auch einmal in Hamm Süd ins Wasser gehen.
Genau, auf der Bille kann
Dann
man machen.
begleite ich dich wie heißt es, im Stand-Up-Paddle.
Ja, so machen wir
Ich
es.
bin ja eigentlich immer jahrelang richtiger Kritiker von diesem Stand-Up-Paddling gewesen, aber in Hamm Süd gibt es ja diesen Container, wo man sich einfach mit einer App einloggt und dann das Stand-Up-Paddle rausholt. Das ist schon nice. Kann man einfach eine Stunde da übers Wasser tuckern und hat eine gute Zeit.
Ja, ich war auch Hater, aber weil es halt natürlich so ein bisschen so ein Trendsport Winterhude-Charakter hat. Aber an sich ist das schon top, weil du kannst es ja theoretisch auch als Kajak benutzen. Du kannst ja auch mit so einem Kajakpaddel dich einfach draufsetzen und kommst genauso schnell voran wie mit dem Kajak. Da ist einfach ein funktionales Tool so.
Auch ein bisschen Basic Wassersport, sage ich mal, aber ist schon chillig.
Wassersport ist geil. Ich habe gerade mit Sien gemeinsam Bootsführerschein bestanden.
Geil,
Jetzt,
Glückwunsch, wusste ich ja noch gar nicht, dass du bestanden hast. Hätte
haben wir
natürlich
bestanden.
mitgerechnet.
Haben wir zugeschickt bekommen.
Wo ich deinen Palstick gesehen habe, da dachte ich schon, das ist erfolgsversprechend.
Stimmt, als wir letztes Mal hier recorded haben, habe ich Martin ganz stolz einen Palstick vorgeknotet. Genau, deswegen geht es jetzt auch da zu Wasser. Das ist natürlich eher Elbe. Ich werde jetzt meine Sportaktivitäten so ausrichten, dass auf der Alster ohne Motor gearbeitet wird und auf der Elbe mit Motor gearbeitet wird. Ne?
Okay. Und das Segel, hast du das schon mal in Erwägung gezogen?
Ich bin da, gut, du bist ja jetzt ein großer Lobbyist für den Segelsport, deswegen will ich da jetzt nicht allzu kritisch auftreten, aber irgendwie reizt, also auf der Alster zu segeln, ich habe das einmal gemacht mit Daniel gemeinsam, schöne Grüße. Aber ich bin da, es hat mir weniger Spaß gemacht, als jetzt mit dem Kajak da lang zu paddeln, muss ich sagen.
Ja. Auch wenn ich Lobbyist bin, selbst gesegelt, bin ich auch ganz selten. Also habe ich noch nicht so richtig die Erfahrung. Aber ja, trotzdem bin ich überzeugter Segler.
Ja, jetzt, wo wir gerade über Lobbyismus sprechen. Die Hamburger haben jetzt die Möglichkeit, an einem Volksentscheid teilzunehmen. Und es geht um Hamburg werbefrei. Hast du die ganzen Plakate gesehen? Hamburg ist zugetackert mit Werbeplakaten gegen Werbung. Und da muss ich ja wirklich als Werbelobbyist, Hamburgs reichweitenstärkster Werbelobbyist, sagen, was ist denn das für ein Scheiß, bitte?
Ich habe noch keine Plakate, sind mir nicht
Hier
aufgefallen.
direkt, wenn du vorne Mundsburger Brücke stehst, schon die ersten, wenn du Alster lang gehst, überall Wattenschied und da ist so eine Möwe abgedrückt. Weg mit der Werbung. Oder Hamburg werbefrei, kannst du QR-Code einscannen.
Ist ja auch interessant, als Mediaagentur oder als Person, die diese Plakate konzipiert, dann machst du ja quasi Plakate gegen dich
Ich
selber.
glaube nicht, dass irgendeine Agentur das auf den Auftrag annimmt, ehrlich gesagt.
Ja, aber wer macht es dann?
Jetzt müssen die Self-Service machen.
Aber das ist ja auch irgendjemand, also am Ende.
Also es wird irgendwelche Leute geben, die diese Initiative gegründet haben. Und das ist ein professioneller Auftritt. Die haben offensichtlich Budgets, weil wirklich ganz viele Plakate gerade hier in Alsternähe hängen. Ich war jetzt nicht überall in Hamburg unterwegs, aber hier sehe ich alles zu. Sticker, Plakate und so weiter.
Hat Volt ja auch gemacht zur Bundestagswahl. Hat so. Man gesehen, was daraus passiert ist.
Ja, bei Volt war es bestimmt eher eine Agentur dahinter. Aber ja, vielleicht ist da auch eine Agentur dahinter. Aber wenn ich eine Werbeagentur bin und mein Geld damit verdiene, Plakate, Werbeplakate aufzuhängen, dann mache ich doch, hänge ich doch keine Plakate gegen Werbung auf.
Ja, also, aber irgendjemand muss ja, also es muss ja irgendeine Art von
also ich Grafiker war auf der
oder
Seite,
Grafikerin gewesen sein oder Layout created. Also das muss ja irgendjemand gemacht haben, diese Plakate, der dann oder die dann quasi ein Plakat gegen sich selber gemacht hat.
Irgendwie, ja, schon. Also das Aufhängen zumindest, da, wenn man auf die Webseite geht, von denen hamburgwerbefrei.de, glaube ich, ist das einfach, dann gibt es da so eine Anlaufstelle. Und da kannst du hingehen und dir die Plakate kostenlos abholen und Sticker und so weiter und die aufhängen und aufkleben. Habe ich schon überlegt, ob ich mir da einfach mal 1000 Stück abhole und die alle öffentlich verbrenne.
In die Alster.
Einfach in die Alster flanken.
Heute der Kajakboy unterwegs, heute entsorge ich mitten in der Alster diese Hamburg werbefrei Plakate. Das ist auch eine Folge von deinem TikTok-Format.
Stimmt, weil du meintest auch irgendwie so, mit dem Hate groß werden vorhin, das wäre auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung.
Ey, ja, wenn du immer auch bei deinen Trips die Gewässer ein bisschen verschmutzt.
So, dann schmeiße ich immer eine Kippenschachtel rein.
Nee, aber das, ja, ich weiß nicht, ob das noch im Rahmen des normalen Hate-Farming funktioniert oder ob man da nicht schon sich strafrechtlich.
Ja, würde ich auch nicht machen, ehrlich gesagt.
Probleme allen heimst.
Aber ich bin gegen die Initiative Hamburg werbefrei. Unterschreibt dann nicht, das ist scheiße. Wir wollen die Werbung haben in der Stadt. Wir wollen eigentlich im liebsten, im besten Fall noch mehr Werbeflächen, um euch noch besser mit personifizierten Produktempfehlungen versehen zu können.
Aber es ist echt so skurril, dass man wirklich die Werbeplattform nutzt, um sie abschaffen zu wollen.
Ja, ja, Werbung gegen Werbung ist eigentlich da das Konzept.
Und haben sie auch, also sie haben diese Pappaufsteller oder wie nennt man das, diese, die, wo es auch Wahlplakate
gibt? Genau, dieser klassischen Wahlplakate-Format und Sticker. Das sind die zwei Sachen, die ich gesehen habe.
Okay, also sie haben jetzt keine großen Werbeflächen gebucht.
Nee, keine Ströhr. Ströhr würde das, wer weiß, keine Ahnung. Aber
wenn die das zahlen würde, sagt Ströhr, ja gut.
Nee. Aber meinst du, Ströhr würde das machen? Weil ich meine, die schießen sich doch ins eigene Fleisch, weil das Risiko besteht ja dadurch schon, dass Hamburg werbefrei wird, wenn man das unterstützt. Und dann hast du einmal den Deal.
Ja, aber diese Volksbegehren, man hat es ja in Berlin gesehen, als sie da die Mietbremse oder was.
Bringt eh nichts, ne?
Sie haben nicht die Mietbremse, sondern Enteignung von Deutsche Wohnen und so, haben sie ja beschlossen, auch per Volksentscheid, aber ist ja nichts draus geworden.
Volksentscheid bedeutet doch eher, dass man das Parlament dazu zwingt, darüber abzustimmen, oder?
Gute Frage.
Also würdest du jetzt, wenn Hamburg werbefrei, weil es geht ja darum, Unterschriften zu sammeln und du hast dann eine Grenze von 100.000 Unterschriften, die du brauchst. Und dann heißt es ja nicht, wenn du 100.000 Unterschriften hast, dass du das dann durchsetzen musst, als Senat in Hamburg zum Beispiel oder als Landtag in einem anderen Bundesland. Sondern es würde ja eher bedeuten, dass die Bürgerschaft gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen und das irgendwie zur Abstimmung zu stellen.
Ja, wahrscheinlich. Guter Punkt, weil direkte Demokratie haben wir ja nicht. Gibt's ja nicht in Deutschland eigentlich. Oder? Gibt's das in irgendwelchen?
Ja, in dem begrenzten Rahmen, ne? Von Volksentscheiden. Aber nee, das stimmt. Das wäre dann ja, nach meiner Definition wäre das ja auch indirekt.
Ja.
Weil dann ja trotzdem noch ein Parlament darüber abstimmt. Spannend, wir glänzen wieder mit gefährlichem Halbwissen.
Nee, aber ich glaube, du gerade wenn sie dann ja offensichtlich nicht gezwungen sind, das umzusetzen, wie in Berlin, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass am Ende die Gesetze dann wirklich nur durch das Souverän, durch den Senat oder das Parlament beschlossen werden können.
Ich habe ein Video gesehen, Robbie Knox ist so ein Brite, hat einen YouTube-Kanal und er trinkt immer Bier. Sein Content ist Bier-Content. Und er hat sechs Länder, er hat in sechs Ländern an einem Tag Bier getrunken. Sein Ziel war, okay, er startet morgens um 4 Uhr irgendwo in UK und er versucht in möglichst vielen Ländern an einem Tag Bier zu trinken.
Ja.
Und er ist von England nach Frankreich geflogen und hat dann da ein Bier getrunken, ist dann mit der Bahn nach Belgien, von da aus mit der Bahn nach Holland, von Holland nach Deutschland und von Deutschland nach Luxemburg. Und er hat da kurz vor 12 in Luxemburg sein 6. Bier getrunken im 6. Land. Und fand ich irgendwie ein gutes Konzept, interessant, aber ich denke mir, da geht doch noch deutlich mehr.
Ja, ja, also aus dem kompetitiven Gedanken auf jeden Fall. Und allein schon auf einer Insel zu starten, schon irgendwie ein bisschen lame. Also da kann man ja selbst, man kann ja Luxemburg, Deutschland, Frankreich kann man ja in 30 Minuten abhaken.
Ja, das Ding ist, was er sich als Limitation gesetzt hat, er muss es irgendwie in einem Pub konsumieren. Also du kannst jetzt nicht in der, zum Beispiel ein Bier, 12 Bier mitnehmen und dann in jedem Land das trinken, sondern du musst es da vor Ort kaufen in irgendeiner Form von Gastronomie. Diese Limitation würde ich wegcutten, dass es Gastronomie sein muss. Ich würde sagen, man muss das in dem Land kaufen. So, also du kannst im Zweifel auch an der Tankstelle dir das holen und das schnell wegexen und dann weiter ins nächste Land.
Ja, okay. Aber es wäre auch trotz dieser Einschränkung wäre noch mehr möglich als 6. Also selbst wenn man es in der Gastronomie macht.
Ja, weil diese Gastronomie-Einschränkung nimmt einem halt Stunden weg, ne? Weil du musst ja irgendwo an den Grenzen starten, wenn du zum Beispiel in Deutschland Garmisch-Partenkirchen oder sowas startest, um dann schnell in Österreich zu sein.
Da kriegst du
um 0:01 kriegst du da halt kein Bier in der Gastronomie, weißt du?
Aber im Supermarkt auch nicht unbedingt.
Aber in der Tanke. In der Tanke kriegst du immer irgendwie eins.
Ja, im bayerischen Dorf oder baden-württembergischen
Dorf. Ja, das ist die Einschränkung. Also man kann bestimmt an einem Tag rein reisetechnisch kannst du 10 Länder machen. Locker in Europa, also schon mit dem Auto. Ich habe zum Beispiel mal, als ich in München gewohnt habe, sind wir losgefahren, morgens zum Bodensee, nach Bregenz in Österreich, sind von da aus nach Liechtenstein, dann in die Schweiz, haben da in irgendeinem Ort gechillt und dann wieder zurück, waren wir nachmittags zurück in München. 4 Länder waren ein entspannter Trip, wenn man richtig durchpowert.
Also Frankreich, Luxemburg kriegt man noch mit rein locker.
Dann und das ist Belgien. Ein bisschen schwieriger kombinieren mit, also mit in seinem Trip, ich glaube bei meiner Route, ich würde gehen Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz und dann ist man eigentlich mittags, wenn man 0 Uhr anfängt, bist du mittags in Italien, dann bist du bei 5, um 12 Uhr bist du bei 5 Ländern, würde ich sagen. Und von Italien muss man dann irgendwo hinfliegen, muss man Flughafen Mailand zum Beispiel oder noch weiter im Norden muss man gucken, noch irgendwo hinfliegen, wo du halt auch viele Ländergrenzen hast. Also so 8, 9 Länder, vielleicht nach Prag oder so und dann machst du, ist Prag gut, Bratislava, kannst du Slowakei, Ungarn und so machen? Weiß ich noch nicht genau, aber ich glaube, man kann schon mindestens in 8 Ländern Bier trinken an einem Tag.
Also würdest du Benelux auslassen? Da kann man natürlich viel.
Ja, aber da kommst, ich glaube, er hat halt auf der...
Holland startet, dann hast du Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg.
Ja, das stimmt, das ist auch gut. Und dann musst du halt von da weiter. Oder du startest in Luxemburg, weil da kannst du wahrscheinlich nicht so gut wegfliegen und machst dann von da aus dann irgendwie Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland und dann musst du halt einmal fliegen.
Wahrscheinlich dann so Köln, Bonn aus. Ist schon eine gewisse Strecke. Braucht man nicht, ja.
Ja.
Ja gut, wenn man dann wirklich darauf achtet, dass die Kneipen offen sind. Aber wann hat er angefangen? Um 4 Uhr morgens?
Ja, ich glaube, er ist um 4 Uhr morgens irgendwo in UK in die Kneipe.
Das war aber schon irgendein Special Pub, ne, dass der um 4 Uhr morgens auf hat.
Ja, wahrscheinlich, ja. Genau, weiß ich gar nicht mehr genau. Weiß auch nicht mehr, welche City, wahrscheinlich London.
Mit dem Flugzeug los.
Ja, genau. Erste Session war Flugzeug nach Frankreich. Nach
Paris. Oder am Flughafen. Am Flughafen gibt es ja auch irgendwie immer Gelegenheiten zu trinken.
Ja.
Wenn man einfach am Flughafen bleibt.
Ja, aber wenn man Content produzieren will, dann ist natürlich geiler, wenn man irgendwie in der Stadt ist und das.
Auch für die Challenges. Also wenn man.
Ja,
ich meine, man kann ja in London am Flughafen was trinken, dann fliegt man eine Stunde nach Paris, trinkt da, eine halbe Stunde später fliegt man nach Amsterdam. Dann fliegt man nach, wenn man halt.
Aber meinst du, nur mit Flügen ist man, glaube ich, langsamer, als wenn du manche Strecken auch, weil wir halt Europa so viele Mikrostaaten auch so dicht beieinander sind. Wenn du, genau, ich würde noch nach San Marino. Meine Route wäre Deutschland, Österreich, Liechtenstein,
Schweiz,
Schweiz,
Italien.
Italien, San Marino. Das sind schon mal sechs, die du wahrscheinlich innerhalb von 6 bis 7 Stunden Autofahrt machen kannst. Und dann musst du von da aus dann halt Rimini Flughafen, ist ja direkt daneben an San Marino. Und von da aus dann nach Budapest fliegen, wenn es einen Flug gibt. Budapest,
Ja, wichtig.
Slowakei, Tschechien, 8 Länder. Das kriegt man an einem Tag durch. Mit der Einschränkung, dass Pubs geöffnet haben müssen, das wird vielleicht schwierig.
Ja, denkst du, du wirst es mal durchziehen oder ist es ein theoretisches Konstrukt?
Also ich habe jetzt meine Priorität erstmal auf den Kajakboy und dann muss man gucken, was dann die nächsten Influencer-Projekte sind, die ich starten werde.
Friedrich Merz ist ja gerade dabei, seine Koalition zusammenzustellen für seine Kanzlerschaft. Und es stellt sich die Frage, wie heißt diese Koalition? Denn bisher war ja CDU, SPD als GroKo bezeichnet worden, aber es funktioniert mittlerweile nicht mehr so gut, weil es nicht mehr die beiden größten Parteien sind. Jetzt sind die Überlegungen da, wie nennt man diese
Wie
Koalition?
heißen diese Lakritz-Dragees, die man an der Apotheke bekommt in Rot und Schwarz? Weißt du, welche ich meine? An der Apotheke gibt es doch immer so Lakritze zu kaufen und dann gibt es doch so rot und schwarze Lakritzen.
Ich google das mal. Die Lakritz-Koalition finde ich schon mal ganz gut, aber wahrscheinlich würde man dann
Eher an Schwarz denken.
eher an komplett schwarz. Agilus
Ja, ein bisschen sperrig noch,
Also
Agilus-Tragees-Koalition.
Salmiak-Koalition wäre schon geil, aber Salmiak, glaube ich, würde man auch eher dann. Ja gut, aber wenn ich Salmiak jetzt google, dann ist es schon relativ rot-schwarz.
Ja, und die Mehrheit schwarz ist ja auch nicht abwegig.
Ja, auf jeden Fall die schlechtesten Vorschläge dazu kamen von Friedrich Merz selber. Er hat vorgeschlagen, schwarz-rote Arbeitskoalition oder Koalition von Aufbruch und Erneuerung.
Die sind ja
Das
katastrophal.
ist
Wo ist
wirklich.
die Knackigkeit hin, Friedorik?
Wer benutzen würde sowas benutzen im alltäglichen Gebrauch? Also,
Nee, das bockt gar nicht.
ja, ich würde jetzt aktuell von dir angestoßen, finde ich Salmiak-Koalition schon gut, obwohl es eher für nur Schwarz sprechen würde.
Ja.
In der Presse war noch, ich glaube, Albanien-Koalition
Ja, rot-schwarz.
und
Marienkäfer, Digga.
Marienkäfer.
War das in der Presse?
Ich weiß
Weiß
nicht.
ich nicht, aber wäre doch geil, Digga. Marienkäfer-Koalition.
Ja.
Albanien-Koalition wäre halt geil, weil dann könnten wir auch diesen Adler machen. Dann
Ja,
wäre so das.
Merz, Friedrich Merz und der Adler.
Ja. Aber Marienkäfer ist ein bisschen zugänglicher, vielleicht. Bisschen niedlicher. Kennst du so Tomaten, wenn man die so auf dem Schaschlikspieß hat oder sowas, die dann so schwarz angebrannt sind an der Seite?
Ja, so in der.
Angebrannte Tomatenkondition.
Ich glaube, in der türkischen Küche ist das eigentlich relativ verbreitet, ne? Dass
Ja,
man die
Iran
so.
gibt's das auch. Iranische Küche haben sie auch teilweise diese Tomaten, die so schwarz angekohlt sind an der Seite.
Bist du ganz kontra wahrscheinlich, ne?
Antitomate ist mein Standpunkt.
Also ich finde, Marienkäfer-Koalition finde ich nicht schlecht. Wahrscheinlich sogar der beste Vorschlag bis jetzt. Aber es klingt halt nicht so staatstragend, ne? Aber Ampelkoalition klingt das größer. Marienkäfer.
Es ist schwierig. Fleisch- und Glashaus-Koalition wurde ja auch diskutiert.
Einfach, weil wir so einen großen Einfluss mittlerweile haben.
Einfach, um auf den Hype aufzuspringen. Vom Bundespräsidenten Frank Walder. Schöne Grüße, wurde das eingebracht. Roulette-Tisch. Roulette-Koalition. Das wäre nicht schlecht. Es hätte auch so ein bisschen den Gamble-Aspekt mit drin.
Das haben wir ja eh schon lange vorgeschlagen, mal ein bisschen in die Politik mit einfließen zu lassen.
Xing-Shang-Chong.
Dieses Gambling,
Insbesondere.
Münzwurf.
Ja, Mann.
Ja, nice. Die Roulette-Koalition, da haben wir es.
Eigentlich perfekt.
Geil, dann würde ich sagen, haben wir es für heute.
wir klinken uns aus. Schön, dass wir wieder da sind. Werdet ihr euch denken an den Audiogeräten. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Fliggedi und Gliggedi, dem wöchentlichen.
Tschüss.
Ciao.
Fleischer und Glashaus ist ein Podcast und nicht zur Behandlung medizinischer Notfälle geeignet. Fleischer und Glashaus ist ein Podcast und nicht zur Behandlung medizinischer Notfälle geeignet.